Ich habe auf jeden Fall total auf dem Herzen, dass quasi die Brillanz der Frauen in Führungspositionen sichtbarer wird und dass sie halt mehr Chancen haben, die auch zu zeigen.
Dass eben genau dieses Vorurteil, Frauen im Bau, das kann doch nicht funktionieren oder ähnliches, dass genau das natürlich widerlegt wird, ja, auch mit unserem Projekt.
Hallo und danke fürs Einschalten zu Baustelle Bauwesen. Hier sind wieder Philipp
und Michi,
eure zwei Bauingenieure, die zwar im 21. Jahrhundert ausgebildet wurden, aber ihrer Meinung nach nicht für das 21. Jahrhundert. In der Baubranche bleiben wichtige Themen auf der Strecke.
Wie zum Beispiel die Risikobereitschaft, die Kreativität, die Interdisziplinarität und leider auch die Nachhaltigkeit.
Deshalb sprechen wir hier mit spannenden Personen, tauschen uns über ihre Projekte, Lösungsansätze, Entwicklungen oder ihren Aktivismus aus.
Diese Episode entstand in Kooperation mit der Bundesingenieurkammer zur Frage, wie wir in Zukunft planen und bauen wollen.
Viel Spaß beim Inspirieren lassen mit Baustelle Bauwesen.
Viel Spaß!
In der heutigen Episode haben wir Natalia Bienkowski und Katharina Kleitschroth bei uns zu Gast. Sie sind von der TU Dresden und haben eine super spannende Initiative, nämlich bauingenieurinnen.de gestartet. Dort fassen sie grob zusammen, was denn für wunderbare Leistungen schon Frauen geliefert haben in unserem Bauingenieurwesen. Und ja, hier im Podcast erfahrt ihr einerseits, warum das ganz speziell auch Männer etwas angeht und natürlich, was ihre Motivation dahinter ist, was sie damit erreichen wollen und wohin das Ganze führen soll. Ja, herzlich willkommen Katharina, herzlich willkommen Natalia. Zweite Runde. Wir sind mal gespannt, ob es diesmal technisch besser klappt als beim letzten Mal. Aber so viel schon mal vorweg, es war letztes Mal schon ein super Gespräch und diesmal wird es bestimmt auch wieder. Ja, Katharina, wir wissen ja, dass der Frauenanteil bei den Studierenden des Bauingenieurwesens schon relativ hoch ist. Wann spiegelt sich das denn endlich in den Führungsebenen der Baubranche wieder?
Hoffentlich bald. Ja, hoffentlich bald. Denn wir brauchen natürlich für die Transformation viele kluge Köpfe und diverse Teams, die das Thema voranbringen können.
Ja, super. Bin ich gespannt, ob du da nachher noch ein bisschen mehr zu sagen wirst, aber sicherlich. Natalia, an dich eine Frage. Du hast mal in einem Vorgespräch gesagt, damit wir mehr Führungspositionen von Frauen, also dass die von Frauen übernommen werden können, müssen sich zunächst Arbeitsbedingungen ändern. Was meinst du damit?
Ja, ich habe auf jeden Fall total auf dem Herzen, dass quasi die Brillanz der Frauen in Führungspositionen sichtbarer wird und dass sie halt mehr Chancen haben, die auch zu zeigen. In meiner eigenen Erfahrung ist das tatsächlich so, dass es manchmal auch Vorurteile gibt, wie Personen ihre Führungsposition ausgestalten. Und ich finde, dass Frauen, die zum Beispiel Verpflichtungen haben wegen Kindern oder andere Verpflichtungen, nicht anders angesehen werden sollten als Männer, die jetzt zum Beispiel nebenbei noch andere Büros oder andere sozusagen Business-Dinge machen. Mir brennt es wirklich unter den Nägeln, die Brillanz von Frauen in den Führungspositionen zu pushen.
Ja, super. Erstmal auch so Hallo von meiner Seite, Natalia und Katharina. Du bist ja auch deswegen neben deiner Arbeit an der Uni auch aktiv und bist ja dabei, Frauen in der Branche zu vernetzen. Woher kommt denn deine Motivation, dass du dieses Thema angehst und dass du diese Vernetzung vorantreiben möchtest?
Alles hat begonnen mit der Ausschreibung vom BMBF. Also es gab eine Ausschreibung vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, die hieß Innovative Frauen im Fokus. Und da ging es darum, man soll Forschungsideen entwickeln, um Innovationen oder innovative Frauen eben sichtbarer zu machen. Und ich als Bauingenieurin habe mich dann eben gefragt, wie ist es eigentlich in unserem Bereich? Und war eigentlich total sicher, also durch meine Erfahrung, dass es da eigentlich sicherlich nicht sonderlich viel zu tun gibt, weil ich habe schon mit vielen Frauen zusammen studiert. Auch hier an der Uni gibt es viele Frauen. Und klar, damals, als ich angefangen habe, gab es noch keine Professorin. Das ist jetzt meine Chefin. Aber trotzdem hatte ich irgendwie nicht so einen Bedarf, da irgendwie was zu machen. Aber in meinem Forschungsdrang sozusagen habe ich das schon mir mal anschauen wollen und habe mir zur Hand genommen die Standardwerke, wo etwas über Wegbereiter der Bautechnik oder Bauingenieure und ihr Werk steht und habe da tatsächlich nur zwei Frauen gefunden. Eine Frau war dadurch gekennzeichnet, dass sie die erste Bauingenieurin Deutschlands war, dass sie als erste einen Abschluss gemacht hat. Und die andere war dadurch gekennzeichnet, dass sie die Frau war von einem Professor und ein Buch über Brücken geschrieben hat. Alles in Ehren. Also fand ich ein bisschen wenig. Wo ich mir dachte, so, nee, es ist eigentlich alles total klar und es gibt super viele innovative Frauen. Hat mir das natürlich nicht gepasst und habe gesehen, da gibt es eine Forschungslücke. Und so ist das Forschungsprojekt entstanden, wo wir die Historie untersucht haben von 1928 an bis heute, welche innovativen Frauen es gab im Bauingenieurwesen. Und ein ganz großer Fokus war auch, das zu verstetigen. Also nicht quasi, es gibt ein Projekt über 2 Jahre und dann ist das vorbei, sondern das muss verstetigt werden, damit weiterhin es ein Netzwerk gibt, die das Anliegen weitertreibt. Und genau, deswegen lag es mir am Herzen, dieses Netzwerk voranzubringen oder überhaupt eine Basis zu schaffen dafür.
Vielleicht noch kurz eine Frage dazu. Du hast jetzt zwischen 1928 bis heute innovative Frauen in der Baubranche untersucht. Das waren dann letztendlich wahrscheinlich schon mehr als nur die 2 Wegbereiterinnen, die du sonst gefunden hast, oder?
Ja, definitiv. Es waren sehr viele, sodass wir sogar Schwierigkeiten hatten, Relevanzkriterien zu formulieren. Man muss ja was Machbares, ein machbares Pensum irgendwie schaffen. Und wir haben unsere Forschungsergebnisse gehabt, etliche Listen von innovativen Frauen, wollten die sichtbar machen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt gewesen im Forschungsprojekt und haben eben die Website bauingenieurinnen.de aufgebaut, wo wir 50 innovative Frauen, die wir auf mühsame Art und Weise aus der großen Masse herauskristallisiert haben, ausgesucht haben, die machen wir dort sichtbar, auch über Instagram. Und also es gibt etliche mehr als die 2, die ich damals gefunden habe.
Ja genau, jetzt hast du aber auch Katharina schon genannt eben, als damals gab es noch keine Professorin. Katharina, du bist die erste Professorin an der Fakultät für Bauingenieurwesen der TU Dresden, was erstmal krass ist, wenn man das liest. Wenn ich an meine Uni denke, wo ich studiert habe, weiß ich nicht, ob es eine gab, bevor ich studiert habe, eine Professorin. Während meinem Studium gab es keine und jetzt auch noch keine.
Oh je, welche Uni war das?
Das KIT in Karlsruhe, ja.
Ah, okay.
Also ja. In der Fakultät für Bauingenieurwesen hatte ich zumindest keine in der Lehre, in den Fächern, die ich besucht habe. Und deswegen erstmal, welche Chance siehst du darin, als erste Frau diesen Job zu haben oder an der Fakultät für Bauingenieurwesen zu sein?
Ja, also ich glaube, es ist natürlich eine große Chance und vor allen Dingen auch einfach total wichtig, ja, für alle Studentinnen vor allen Dingen auch des Bauingenieurwesens, aber natürlich auch für die Studenten, ja, dass die eben auch sehen, okay, Frauen können genauso in Positionen kommen und auch natürlich eine tolle Leistung bringen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Gibt ja diesen berühmten Satz, nur was man sieht, kann man werden oder ähnliches. Und dann gibt's ja gerade zum Beispiel auch aus der Psychologie tolle Beispiele, ja, wo man gezeigt hat, bei einer Klausur in der Schule zum Thema Mathematik, und Mathe ist ja immer so ein Thema, was man ganz gerne mal so sagt, naja, das können die Jungs besser als die Mädchen. Und es war wirklich davon abhängig, welche Lehrperson vorne steht. Also stand eine Frau vorne und hat die Aufgaben einfach nur verteilt, mehr nicht. Ja, dann haben die Mädels automatisch bessere Leistungen gebracht, als wenn vorne ein Mann stand. Also das heißt, dieses Motivieren durch Sichtbarkeit und dadurch Leistung befördern ist natürlich ein grandioses Beispiel. Und zweites Beispiel, was ich jetzt auch hier in Dresden erleben durfte dieses Jahr, hier wurde an der TU Dresden der erste Frauenort Sachsen eröffnet, also erste Frauenort an der TU Dresden, so rum. Und zwar wurden da die Wiegand-Schwestern geehrt und die Johanna Wiegand, die war tatsächlich die erste, die hier an der Fakultät oder beziehungsweise an der TU Dresden Mathematik und Physik studiert hat und darin dann auch promoviert hat, was quasi im Jahr 1914 schon eine ordentliche Leistung auf jeden Fall ist. Und was aber so schön daran war, dass sie zum einen ihre Schwester dazu auch inspiriert hat und motiviert hat, dann Mathematik und Physik eben auch hier an der Uni zu studieren, die dann auch 1924 promoviert hat. Und was die Historiker herausgefunden haben, ist, dass sie ganz viele auch aus ihrer Schulklasse inspiriert hat. Also andere Mädchen, die dann auch ein ingenieurwissenschaftliches Studium oder ein naturwissenschaftliches Studium angefangen haben. Und das finde ich, das sind so Geschichten, die wirklich zeigen, okay, man braucht einfach diese Role Models, man braucht diese Vorbilder, um wirklich auch jüngere Leute, andere Frauen motivieren zu können. Und das finde ich, ist eine tolle Sache, dass ich das jetzt hier auch machen darf.
Ja, sehr schön. Also du siehst schon ganz klar Chancen darin, sage ich jetzt mal. Du hast das Wort Role Model gesagt, das finde ich klasse und finde ich sehr spannend, das auch zu sehen, wie sich das ändert, auch jetzt an anderen Unis dann mal langsam. Es gibt ja ein paar, wo auch schon Professorinnen lehren, aber leider noch nicht so viele.
Nee, und wenn ich da immer an mich selber zurückdenke, ja, also ich habe an der Uni Stuttgart studiert, da gab es die Frau Professorin Kuhlmann, die auch in unserem Projekt erscheint, ja, die erste Professorin tatsächlich an der TU 9 Uni auch war. Nee, und wir hatten sogar noch Frau Professorin Wiebrecht, also wir hatten sogar 2 in Stuttgart damals schon. Was natürlich erstmal super schön war und mein Vorbild war aber trotzdem auch lange tatsächlich Ursula von der Leyen, weil die es geschafft hat, natürlich auch Familie und Kinder zusätzlich noch zum Beruf eben mitzunehmen oder zu haben und die das ja auch nie versteckt hat und das fand ich auch immer sehr beeindruckend.
Für dich persönlich ist es ein interessanter Einschub. Ich finde nämlich auch, dass es für, gerade auch für Männer wichtig ist, dass sie das sehen, ne? Also, weil die denken ja auch, die gehen ja auch ins Studium rein und ich mache jetzt einen Männerjob, Bauingenieur, und sehen, hey, das stimmt ja gar nicht. Deswegen ist es auch gerade für die wichtig, dass die dann eine Einsicht bekommen und das auch ein bisschen besser verstehen.
Absolut. Und vor allen Dingen auch die Unternehmen. Ne? Also ich meine, ich bin ja auch selber Mutter von 3 Kindern und habe einen Ehemann, der selbstständig ist und der genau gleichberechtigt natürlich auch unser Familienmodell mitlebt und voranbringt. Und ich sag mal so, dieses Thema Vereinbarkeit, Beruf, Familie, Frauen, ne, das ist, glaube ich, mittlerweile in den Unternehmen angekommen, dass trotzdem Frauen viel leisten können und dass es eine gewisse Selbstverständlichkeit ist, dass Frauen natürlich auch Familie haben. Und es fehlt aber meines Erachtens immer noch der Schritt, dass man sagt, Mensch, für Väter gilt genau das Gleiche. Ja, auch wenn Väter ein Jahr Elternzeit machen, ist das total in Ordnung. Auch wenn Väter nachmittags um 3 nach Hause gehen, um die Kinder aus der Kita zu holen, dann ist das in Ordnung und das muss Normalität werden. Und ich glaube, da haben wir in Deutschland schon noch ein bisschen was zu tun.
Mhm, auf jeden Fall. Na, jetzt mal ein bisschen zum Hauptthema zurück.
Ja.
fand ich aber jetzt einen interessanten Einschub, fand ich super. Natalia, du hast jetzt gerade eben schon ein bisschen das Projekt eingeleitet, Bauingenieurinnen, aber vielleicht kannst du jetzt nochmal so ein bisschen mehr ausholen, worum es denn bei dieser Vision 2028 innovative Frauen im Bauingenieurwesen denn wirklich geht und gehen soll, ne?
Ja, also ich bin schon eingestiegen kurz mit den Büchern, mit den Standardwerken, wo ich diese 2 Frauen gefunden habe. Und eine davon war Martha Schneider-Bürger, die 1927 ihren Abschluss gemacht hat, als erste Frau in Deutschland an der TH München. Und das war dann der Startpunkt quasi für Untersuchungen, weil man könnte sich natürlich fragen, warum denn ausgerechnet 1928? Deshalb, weil sie 1928 ihre Tätigkeit begonnen hat. Und das war der Punkt, wo wir angefangen haben zu recherchieren nach innovativen Punkten. Also woran macht sich Innovation fest? Und die 2 Hauptpunkte, wo man nicht drum rumkommt, dass irgendetwas Innovatives gemacht worden ist, sind zum einen Patente und sind Dissertationen. Also auch jegliche Hochschulschriften, Habilitation und so weiter natürlich auch. Das ist das, was man recherchieren kann, wo es Register gibt und wo wir sicher sein können, dass etwas Innovatives geschaffen wurde. Also haben wir diese historische, tiefgreifende, detaillierte Recherche gemacht, welche Patente es gab, die von Frauen eingereicht wurden. Und auch Dissertationen. Dann haben wir auch Preise uns angeschaut, welche Frauen haben Preise erhalten, welche Frauen haben zum Beispiel auch die Ehrendoktorenwürde bekommen. Da kann ich gleich spoilern, es gab keine bisher. Es gibt keine Ehrendoktorin im Bauingenieurwesen. Und wie kann man sich das vorstellen, wie wir recherchiert haben? Also zum Beispiel bei den Patenten haben wir alle baubezogenen Patentklassen herausgesucht und haben uns wirklich alle Patentanmeldungen, Patente, Gebrauchsmuster herausgeben lassen von unserem Patentinformationszentrum von der TU Dresden. Von 1928 an bis eben damals 2021, wo wir die Abfrage gemacht haben. Und es kamen also endlange Listen raus, über 200.000 Ergebnisse. Und die mussten natürlich durchforstet werden nach Frauen. Das Problem ist, es gibt kein Kriterium, wo irgendwie das Geschlecht abgefragt wird. Also konnten nicht irgendwie nach Frauen filtern und nur die weiblichen Erfinder herausgeben lassen, sondern wir mussten uns wirklich alles herausgeben lassen. Und das einzige Kriterium, nach dem man untersuchen konnte, war der Vorname. Also wir mussten die ganzen Listen durchforsten und wenn die Vornamen abgekürzt waren, war es schwierig, konnten wir keine Aussage treffen. Auch gibt es die Möglichkeit, nicht als Erfinder genannt zu werden, aber das war so verschwindend gering. Und hier ist bei Vorträgen meine Lieblingsfrage, dass die Leute mal raten, welchen Prozentsatz es gibt bei den Patenten, also wie viel Prozent von Frauen eingereicht oder wo die Patente tatsächlich auch patentiert wurden.
Nicht verraten, kannst du Michi mal schätzen lassen, der weiß es noch nicht.
Ich weiß, ja, ich habe gerade überlegt und ich glaube, es ist wenig, aber wahrscheinlich auch mehr, als ich denke. Ah, ich würde sagen 15%.
Ich würde mich freuen, wenn es mindestens 15% wären. Es sind leider weniger, also es sind sage und schreibe 1,39%.
Okay, krass.
Ja, das ist wirklich erschreckend gering. Und das war ein Forschungsergebnis zum Beispiel. Bei den Dissertationen konnten wir zumindest feststellen, wann die erste Dissertation von einer Frau gemacht wurde. Dort haben wir jetzt keine tiefgreifenden statistischen Auswertungen gemacht, aber so sah unsere Recherche aus. Also sehr viel auch in der Deutschen Nationalbibliothek, wo wir wirklich in die Personalverzeichnisse reingeschaut haben und händisch alles durchgeschaut haben, wann denn die erste Frau wissenschaftliche Mitarbeiterin war, wann denn überhaupt die erste Frau Professorin war an der Universität. Also sehr viel sozusagen zu Fuß in Anführungsstrichen, wo wir wirklich die einzelnen Archivakten durchschauen mussten.
Ja, kann ich mir vorstellen, dass es auf jeden Fall eine richtig krasse und auch intensive Arbeit ist, wo man wahrscheinlich auch sehr viel Geduld haben muss. Also stelle ich mir echt persönlich schon sehr aufwendig vor. Wie lang war denn diese Liste, die ihr da hattet an Patenten, generell mit allen Patenten?
Ja, das waren die über 200.000 Ergebnisse.
Ah, also da musstet ihr eine Liste durchgehen mit 200.000 ja. Ergebnissen. Ja, Wahnsinn.
Beziehungsweise unsere Studis. Wir hatten ein Team von 3 Studierenden, die für uns gearbeitet haben und die dann sozusagen an vorderster Front recherchiert haben.
Ja,
beziehungsweise das durchforstet haben. Ne? Und dann sozusagen aufbauend auf den Ergebnissen, das gehört auch zum Projekt, das sichtbar machen. Also Website, die ich erwähnt habe, Social-Media-Kanäle und auch Vernetzung. Eben, ja, da wo wir dann sicherlich auch später noch drüber sprechen werden.
Mhm. Was zeigt denn die Historie? Also du hast schon so ein paar Facts genannt, aber ich würde jetzt vielleicht mal so ein paar Daten wissen, wann was denn war. Also du hast jetzt gerade eben schon gesagt, wann die erste Frau das Bauingenieurstudium abgeschlossen hat. Das war?
1927.
1927, genau. Dann vielleicht, wann war die erste Doktorarbeit von einer Frau eingereicht und auch ja bestanden, sage ich mal?
Das war 1956.
Boah, das ist schon noch mal ein krasses Zeitfenster dazwischen. Und wann war die erste wissenschaftliche Mitarbeiterin an einer der TU 9 tätig?
Das war dann erst 1967. Und ich werde manchmal gefragt, warum wir das irgendwie auseinander differenzieren, Doktorarbeit und wissenschaftliche Mitarbeiterin, weil das doch eigentlich Hand in Hand geht. Aber damals gab es tatsächlich den Usus, dass man ohne Tätigkeit, also quasi als externe Promoventin, das machen konnte. Von daher haben wir da schon differenziert.
Also man hatte dann so einen Studierendenstatus einfach nur als Doktorstudentin dann, oder?
Ja, anscheinend, genau. Ja, genau.
Ja, ja.
Und auch wenn man als wissenschaftliche Mitarbeiterin anfängt, ist auch nicht garantiert, dass man Doktorarbeit abschließt.
Mhm. Ja.
Aus eigener Erfahrung, ich hänge noch drin.
Aber das wird erfolgreich, da bin ich ganz sicher.
Oh, da haben wir schon die Meinung der Professorin zu. Und dann vielleicht noch was im akademischen Rahmen dann auch noch, wann denn die erste Professorin an einer der TU 9 eingestellt wurde oder berufen wurde, so sagt man es ja.
Genau, das ist die akademische Königsdisziplin. Der Name ist schon gefallen, Professorin Kuhlmann. Mhm. War 1995 die erste Professorin an den TU 9, also die 9 großen technischen Universitäten Deutschlands. Also das war unser Forschungsdesign, die TU 9 zu betrachten. Es gab auch Professorinnen, die in Weimar, zum Beispiel 1992, ja, da gab es auch schon eine Professorin, aber unser Forschungsdesign war eben TU 9.
Ja, schön, dass du sagst, dass es natürlich auch noch andere Unis gab, wo es vielleicht schon ein bisschen anders war. Und was ja auch noch interessant ist, ist ja, wie es allgemein so in der Industrie dann aussah auch. Ne? Also ich meine, das ist ja schon auch sehr akademisch ausgerichtet gewesen, jetzt euer Forschungskonzept. Aber es ist auch interessant, wie es dann in der Industrie dann aussieht.
Ja, also Industrie, wenn ich da gleich nochmal einhaken kann, da ist das Patent quasi das technische Innovationsmerkmal. Also sozusagen insofern haben wir das auch mit drin, ne? Aber schon akademischer Fokus schon sehr stark bei unserem Projekt.
Mhm. Frage an dich, Natalia, noch dazu. Natürlich super schwer, da jetzt irgendwie so ein Ranking aufzubauen oder das auch irgendwie miteinander zu vergleichen, aber welche von den Frauen hat dich denn am meisten beeindruckt?
Am meisten beeindruckt haben mich eigentlich die Frauen, die sehr stark am Anfang der Historie waren. Also mir fällt da direkt die Thea Luchterhand ein. Die hat Patente eingereicht, so um den Dreh 1930, 1933, so in der Zeit. Und wir wissen nicht sonderlich viel über sie, aber das, was wir aus den Patentakten herauslesen konnten, ist, dass sie in die Familie Luchterhand eingeheiratet hat. Und die Luchterhands hatten damals ein Stahlschalungsunternehmen, das total bekannt und total renommiert war. Und sie hat für dieses Unternehmen als erste Person überhaupt ein Patent eingereicht. Und zwar zu einer Tunnelschalung. Also sie hat quasi Tunnelschalung ja verbessert. Im Sinne von, vorher war das eine Holzschalung, die wurde immer hochgeschraubt und wieder runtergeschraubt zum Ausschalen. Und bei diesem quasi horizontal nach runter Ausschalen sind immer total viele Schäden entstanden am Beton. Und es hat auch ewig gedauert. Und Thea Luchterhand hat das so revolutioniert, dass sie das natürlich jetzt sozusagen als Stahlschalung gemacht hat, aber nicht nur das, sondern sie hat eine quasi kreisrunde Schalung aus 3 Gliedern entwickelt, wo man zum Ausschalen einfach ein Glied quasi abklappen kann, sodass die Schäden auch viel geringer sind. Und das zu einer Zeit, wo sie wahrscheinlich gar nicht Bauingenieurwesen studieren konnte. Deswegen, wir haben nicht nur Frauen, die auf jeden Fall Bauingenieurwesen studiert haben, weil, wie gesagt, die erste Frau hat ja 1928 ihren Abschluss gemacht. Aber mich hat das so tief beeindruckt, dass woher auch immer sie ihr Wissen hat, aber sie hat wirklich das Fachgebiet ja revolutioniert und eine sehr, sehr starke Innovation mit reingebracht. Und da gibt es noch mehr Frauen, die vor allem so am Anfang, wo sie noch gar nicht sozusagen legal hätten studieren dürfen, sehr, sehr bedeutende Innovationen reingebracht haben ins Fachgebiet.
Mhm. Ja, das habe ich mir vorhin auch gedacht, dass du das gesagt hast mit den Zahlen und den Nummern. Das ist ja auch immer ein bisschen so das Problem, auch wenn man das versucht, in der Geschichte zu betrachten. Man weiß ja auch nicht, wie viele Leistungen von Frauen auch einfach vergessen wurden oder von Männern für sich beansprucht wurden. Und die Männer wurden am Ende dafür gefeiert, einfach nur aus dem Grund der Sichtbarkeit. Finde ich dann auch immer krass, aber wenn die dann auch dann so ohne das Studium so in die Thematik reinkommt und dann so ein Patent entwickelt und die Arbeit versteht, ganz offensichtlich wahrscheinlich besser als dann die Familien, die sie eingerettet hat, die das Business schon hatten. Schon richtig cool, beeindruckend.
Zumal die Männer dann die Luchterhans dann nachgezogen haben. Also die haben dann später Patente eingereicht, aber Thea Luchterhand war die erste. So, sie hat 3 Patente und dann danach haben die anderen quasi mitgemacht.
Ja, richtig cool. Ja, dann vielleicht jetzt auch noch die gleiche Frage an dich, Katharina. Du hast es ja auch alles gesehen und mitgemacht. Wer hat dich denn am meisten beeindruckt von diesen Frauen?
Ja, mich hat am meisten beeindruckt tatsächlich die Frau Dr. Geitsch. Die durfte ich auch persönlich kennenlernen und habe sie jetzt auch schon tatsächlich bei 1-2 unserer Veranstaltungen reden hören dürfen. Und das ist total spannend, weil sie hat beispielsweise von 1962 bis 1965 eine Ausbildung zur Maurerin parallel auch noch gemacht. Ja, also 62 Maurerberuf, ja, wenn man sich das auch vorstellt, das ist natürlich eine absolute Männerdomäne, auch heute noch und auch damals dann natürlich umso mehr gewesen. Und sie hat aber gesagt, weil wir sie natürlich auch gefragt haben, okay, warum sind sie diesen Weg gegangen und was hat sie motiviert, das zu so einer Zeit zu machen? Und sie hat immer gesagt, ja, sie hatte eine gewisse intrinsische Motivation, aber sie hatte auch immer jemanden, der an sie geglaubt hat und der sie sozusagen dahin gepusht hat oder überzeugt hat und gesagt hat, Mensch, ich glaube an dich, du schaffst das, mach das. Und das hat so ihre ganze Karriere eigentlich begleitet. Und das ist was, wo ich sage, das nehme ich natürlich auch absolut für mich mit, beziehungsweise eigentlich braucht das jede Frau, ja, die in unserer Branche auch unterwegs ist, zu sagen, okay, auch wenn man selber schon gewisse Steps gegangen hat, immer zu gucken, okay, wer kommt denn auch nach mir und wen kann ich mitziehen und wen kann ich mitmotivieren? Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Message, die sie da auch uns irgendwie nochmal rübergebracht hat.
Schön. Wie kommuniziert ihr denn eure wissenschaftlichen Ergebnisse, so wie ihr es quasi auch uns hier vorgestellt habt?
Ich hatte ja schon die Website und die Social-Media-Kanäle erwähnt. Die Website ist unsere kommunikative Heimat, wo wir die innovative Frauen sichtbar machen, wo wir einzelne Kurzporträts vorstellen, also kurz über die Frau, aber vor allem über ihre Innovation, die sie eingebracht hat. Wir haben einen Forschungsblog auf der Website, wo wir auch über unsere Tätigkeiten oder Vorträge informieren. Oder auch Veranstaltungen, die wir machen. Und eine andere Kommunikationsspur ist auch hinein in die Wissenschaftswelt. Also Vorträge halten und Artikel schreiben mit wissenschaftlichem Anspruch. Also zum Beispiel haben wir bei der Jahrestagung der Gesellschaft für Bautechnikgeschichte auch unsere Forschungsergebnisse vorgestellt. Es war eine sehr große Ehre. Es hat mich sehr gefreut, dass wir da auch in diese Fachwelt quasi hinein kommunizieren konnten.
Ja, und jetzt vielleicht noch so ein bisschen nach vorne gesprochen, auch der Netzwerkaufbau. Ne, dass wir sagen, okay, wir wollen jetzt nicht, obwohl die Laufzeit des Projektes jetzt beendet ist, haben wir jetzt auch einen Folgeantrag gestellt. Also das heißt, wir wollen unbedingt das Netzwerk jetzt auch fortführen. Wir haben total viel interessante Unternehmen kennengelernt, ja, die auch das erkannt haben, dass das absolut notwendig ist, auch Frauen zu fördern, gerade auch was das Thema Fachkräftemangel betrifft. Und wir haben bewusst gesagt, wir wollen dieses Netzwerk jetzt auch nicht nur für Studentinnen oder Frauen öffnen, sondern bewusst auch für unsere männlichen Pendants, weil, wie gesagt, es ist auch total wichtig, dass Männer komplett hinter dem Thema stehen und zeigen, dass sie auch moderne Führungskräfte sind, die sowohl Weiblein als auch Männlein als auch Sonstiges natürlich fördern.
Jetzt nochmal zum Netzwerk. Ich habe jetzt Unternehmen gehört und sonst halt Männer und Frauen, aber wen wollt ihr da eigentlich alles so genau zusammenführen? Also aus welchen Bereichen des Fachgebiets?
Ja, also ich meine, wir sind natürlich an der Uni, klar, und deswegen liegt das erste Interesse natürlich daran, den Studentinnen und Studierenden hier irgendwo eine Plattform zu bieten oder einen Hub zu bieten. Aber weil wir eben sehen, Mensch, dieses Thema inspirieren, Role Models, Vorbilder, Mentorinnen und Mentoren, wie wichtig das eben ist, auch in der Berufswelt. Und zwar nicht nur unbedingt, um jetzt irgendwie eine Karriereleiter empor zu klettern, sondern wirklich einfach auch fachlich gesehen. Also das Bauingenieurwesen ist einfach hochkomplex und wir bewegen uns in einem sehr, sehr komplexen Umfeld mit vielen Risiken, einer hohen Wertschöpfung. Und auch dort ist es eben ganz, ganz wichtig, wenn man als Studierender hier abschließt, dass man eben Anknüpfungspunkte in der Praxis hat und dort auch irgendwo ein bisschen am Anfang an die Hand genommen wird und mitgenommen wird. Und das ist so ein bisschen was, was wir uns hier mit dem Netzwerk auf die Fahnen geschrieben haben, dass wir gesagt haben, Mensch, wir wollen einfach schon früh ran, die Leute miteinander vernetzen und zusammenbringen, um da auch einfach dann Allianzen schmieden zu können.
Kann man das dann so ein bisschen auch so verstehen, als wäre das so ein Pool, also wie so eine, doof gesagt, eine Jobbörse, wo jetzt Unternehmen sagen können, okay, ich will schauen, dass ich wirklich auch eine bessere Frauenquote habe und hier sind potenzielle Personen dafür?
Ja, definitiv, auch das, klar.
Ja, okay. Ja, das finde ich super interessant, finde ich sehr spannend. Ich würde jetzt trotzdem nochmal zu einem anderen Thema auch nochmal übergehen. Also ich finde es super spannend, dass ihr diese Arbeit gemacht habt, so ein Lexikon eigentlich aufzubauen über die Geschichte der Bauingenieurinnen in Deutschland. Das sollte sich auf jeden Fall jeder und jede Zuhörerin hier mal anschauen auf bauingenieurinnen.de. Findet ihr aber dann auch noch in den Shownotes den Link. Genau, aber wir hatten auch mal ein interessantes Vorgespräch und da ging es ein bisschen um diese Stereotypen in der Baubranche auch. Und da meintest du, Katharina, auch, dass es jetzt nicht darum gehen soll, dass jetzt durch das Netzwerk ein Matriarchat aufgebaut werden soll, sondern dass es eher darum geht, ein bisschen diese Stereotypen, die wir alle kennen, also irgendwelche Vorurteile auch vielleicht, die zu verändern. Und da fand ich es eigentlich jetzt ganz interessant, da mal ein bisschen drüber zu sprechen und uns ein bisschen Gedanken zu machen, was für Stereotypen gibt es eigentlich und könntest du uns da mal vielleicht drei nennen und ein bisschen genauer beschreiben?
Ja, gerne. Also es geht tatsächlich noch sogar eine Stufe vor den Stereotypen. Da liegen noch die sogenannten Biases. Das ist eigentlich so eine quasi verzerrte Wahrnehmung, kann man es auch nennen, die jeder von uns hat. Und zwar jeder von uns hat einen Weg an Erfahrungen hinter sich, an Lebenserfahrungen, ist auf unterschiedlichste Art und Weise sozialisiert worden. Und das prägt natürlich unser Bild von der Welt und von Personen und von was auch immer. Und da gibt es dann zum Beispiel den Bias des sogenannten naiven Realismus, dass man das eben nicht zwangsläufig anerkennt, sondern dass man sagt, Mensch, ich sehe eigentlich die Realität und die Welt komplett objektiv, ja. Und wenn sich Leute bei mir bewerben oder ähnliches, dann kann ich das komplett objektiv beurteilen. Und das ist eben nicht der Fall. Es ist überhaupt nicht schlimm, ja, weil das ist total menschlich und normal. Man muss sich das aber eben so ein bisschen trotzdem bewusst machen, gerade wenn man in diesem Auswahlprozess ist und sagt, ich beurteile hier Leute, die sich bei mir bewerben, dass man eben diese Erfahrung mit in diesen Bewertungsprozess einbringt. Und das ist so ein erster ganz wichtiger Punkt eigentlich, sich dieses Themas überhaupt bewusst zu sein. Dann gibt es einen weiteren ganz prägnanten Bias, das ist der sogenannte Ähnlichkeitseffekt oder auch Minimi-Effekt. Da ist auch so ein bisschen dieses Sprichwort, gleich und gleich gesellt sich gern. Ja, das kennt man ja auch als Redewendung. Und da ist es einfach so, dass der Mensch dazu einfach tendiert, Leute zu bevorzugen, die ähnlich sind wie man selber. Und wenn man sich das jetzt mal vorstellt, man hatte zum Beispiel eine Band und man selber spielt Gitarre, dann sucht man ja jetzt nicht noch drei weitere, die Gitarre spielen, sondern man braucht natürlich einen Schlagzeuger, einen Sänger oder ähnliches. In der Arbeitswelt passiert aber eben oft genau Gegenteiliges, ja. Dann werden eben nur Gitarrenspieler eingestellt oder gefördert, weil sie ähnlich sind wie man selber. Und das ist einfach ein Bias, wo man sich auch ja bewusst sein muss, okay, das gibt es. Und vielleicht trete ich mal bewusst einen Schritt zurück, versuche ganz irgendwie objektive Sachkriterien zu entwickeln, anzulegen an die Aufgabe, die derjenige erfüllen muss und kann dann vielleicht doch so eine gewisse Objektivität auch in den Bewertungsprozess mit reinbringen. Und weil du nach drei fragtest, ein dritter Bias ist natürlich auch der ganz klassische Gender-Bias, dass man einfach sagt, okay, man hat beispielsweise auch hier so gewisse geschlechtsbezogene, verzerrte Wahrnehmungen. Ja, also der Klassiker, Frau kümmert sich um die Familie und ist vielleicht nicht so an der Karriere interessiert. Das sind so ganz klassische Denkmuster, die man eben auch aufgrund einfach seiner Sozialisation und Erfahrung so mit sich bringt.
Super interessant. Ich finde das auch immer so wichtig mit diesen Stereotypen, dass man das ja auch eigentlich ansprechen muss und auch verstehen muss, weil wenn wir halt über internalisierten Sexismus oder Rassismus oder ähnliche Themen sprechen, dann muss man auch manchmal verstehen, warum kommt manchmal irgendwas unterbewusst in meinem Kopf vor oder nicht. Aber vielleicht deswegen auch die Frage, sind aber trotzdem diese Stereotypen dann noch weiterhin wichtig? Müssen wir irgendwie weiterhin diese Stereotypen denken oder muss das irgendwie erweitert oder verändert werden?
Also der Punkt ist der, man kommt nicht dran vorbei. Ne? Also das ist halt einfach so, wie der Mensch ist. Und was ich immer ganz wichtig finde, ist das Thema nicht zu verurteilen oder ähnliches, sondern es gehört einfach zu uns. Es ist aber einfach wichtig, das zu akzeptieren in dem ersten Schritt und dann auch zu identifizieren, mal so selber reinhören, ne? Wieso bin ich denn vielleicht so, wie ich bin? Warum denke ich so? Habe ich irgendwie mal eine Erfahrung gemacht? Wie war das irgendwie bei uns in der Familie? Das sind einfach Themen, sich selbst so ein bisschen zu reflektieren. Und was trotzdem auch wichtig ist, dass wir natürlich schon auch für erfolgreiche Projektabwicklungen oder für erfolgreiche Unternehmen trotzdem zwar diverse Teams brauchen mit unterschiedlichen Sichtweisen auf unterschiedliche Dinge, aber es sich trotzdem gezeigt hat, dass eine gewisse, sagen wir mal, gleicher Wertekanon trotzdem total entscheidend ist. Ne? Also dieses Gruppengefühl und dieses Gemeinschaftsgefühl und dieses, ne, gleich und gleich gesellt sich gern, das hat ja auch einen positiven Effekt, weil man sich dann eher vertraut, weil man Dinge eher offen ansprechen kann. Und das sind natürlich auch alles Kriterien, die einen Unternehmenserfolg ausmachen und wichtig machen. Also von daher würde ich sagen, Stereotyp jetzt irgendwie sagen, nee, brauchen wir nicht mehr, müssen wir alles ablegen oder sowas. Also A, funktioniert es nicht und B, hat es natürlich auch in vielen Bereichen absolut seine Berechtigung.
Mhm. Würdest du jetzt vielleicht auch sagen, dass beispielsweise eure Initiative dabei hilft, dass wenn man jetzt eben diese Reflexion, wenn die jetzt stattfinden soll, von der du gerade eben sprachst, dass das irgendwie ein Tool dazu ist, ihr zeigt, es gibt andere Möglichkeiten und man setzt eben den Leuten Beispiele vor die Nase, um halt zu sagen, hey, guck mal, ihr könnt eure Stereotypen vielleicht auch umschreiben oder ihr könnt das...
Absolut. Ja. Ja, genau, absolut. Also das geht genau in diese Richtung, ja, dass eben genau dieses Vorurteil, Frauen im Bau, das kann doch nicht funktionieren oder ähnliches, ja, dass genau das natürlich widerlegt wird, ja, auch mit unserem Projekt, absolut.
Ja, finde ich super. Noch eine abschließende Frage zu Transformation. Ich meine, wir haben ja schon auch ein bisschen darüber gesprochen. Es geht ja um die Transformation der Arbeitswelt bei eurem Thema jetzt auch ein bisschen. Wo müssen wir denn jetzt genau anpacken?
Ja, also ich habe es eben schon kurz angedeutet. Diverse Teams beurteilen Chancen und Risiken und Ähnliches nochmal anders, als wenn man eben irgendwo eine Gruppe an ein Problem setzt und die haben alle die gleiche Schule hinter sich, die haben alle den gleichen Weg, alle gleiches Alter, alle gleiches Geschlecht. Dann muss man sich das einfach nur mal vorstellen, okay, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie die gleichen Chancen sehen und die gleichen Risiken sehen. Und für dieses wichtige Thema der Transformation ist es aber eben unheimlich wichtig, dass man unterschiedliche Sichtweisen mit reinnimmt, weil dieser Transformationsprozess, den Unternehmen einfach durchlaufen müssen, der ist wirklich tiefgreifend. Und das weiß ich auch, dass das viel, viel Arbeit bedeutet und Umbruch bedeutet. Und deswegen ist es aber wichtig, wirklich sich auch viele Meinungen dazu irgendwo einzuholen. Und wenn man mal in die Historie reinguckt, Transformation gab es eigentlich ja auch schon immer, ja, Automobilindustrie beispielsweise, ja, früher Kutsche, jetzt Auto. Das war auch ein Transformationsprozess, Informationstechnologie, alles solche Themen. Und wenn man sich mal anguckt, was eigentlich erfolgreiche Transformationsprozesse ausmachen, dann sieht man, dass es vier Bereiche sind. Also ganz wichtig an eins und an zwei ist der Mensch und die Kultur, die vorherrscht. Also das Mindset der Mitarbeitenden beispielsweise muss wirklich positiv sein, muss motivierend sein. Das ist total wichtig und dementsprechend auch eine Gemeinschaftskultur eben etabliert sein, wo man sagt, okay, wir arbeiten jetzt gemeinsam an diesem Transformationsprozess. Und Mitarbeitenden bestehen eben nicht nur aus einem Typ Mensch, sondern Mitarbeitenden sind eben per se divers. Und deswegen ist dieses Thema einfach wirklich so wichtig, auch für erfolgreiche Transformationen. Und nur weil ich vorhin vier sagte, vielleicht dann noch ergänzend, erst dann kommt eigentlich das Thema der Strategie und der Prozesse. Ja, also erst, wenn ich wirklich meine Mitarbeitenden mitgenommen habe, wenn ich eine Kultur der Transformation etabliert habe, erst dann macht es eigentlich Sinn, eine konkrete Strategie zu entwickeln, Prozesse aufzusetzen, die das ganze Thema begleiten. Wenn ich das einfach mache, ohne dass ich meine Leute mitgenommen habe, dann wird es schwer, sagen wir es mal so.
Ja, finde ich einen sehr schönen Überblick über das Thema, finde ich auch persönlich super interessant und könnte man wahrscheinlich auch nochmal, gerade zu dem Thema, wahrscheinlich nochmal eine ganze Podcast-Folge machen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben jetzt hier mal das Thema durch. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch beiden, einmal für die Initiative und auch für das Interview hier und wünsche euch dann natürlich auch, dass das weiter so gut läuft und dass das Netzwerk wächst und wir dazu mit dem Podcast jetzt auch ein bisschen beitragen konnten, hoffentlich.
Ja, super, vielen Dank.
Tschüss.
Ciao.
Das war's mal wieder mit einer spannenden Episode von Baustelle Bauwesen. Ja, zuerst mal vielen Dank, dass du dir diese Folge bis zum Ende angehört hast.
Und wenn du auch aktiver werden willst, die Baubranche besser zu machen, vernetze dich mit uns auf Instagram und schau auch auf unserer Webseite vorbei. Hier findest du alle Links und Kontakte, wo du selber nachschauen kannst, wie kannst du mit uns zusammenarbeiten und welche Möglichkeit gibt es für dich, dich zu engagieren.
Zusätzlich findest du natürlich auch alle Kontakte da hier in den Shownotes. So, das war's. Bis zum nächsten Mal. Euer Philipp
und Michi.
Tschüss.
Ciao.